Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Stunde des Gerichts. Schon im Alten Testament lesen wir häufig vom Gericht, das eines Tages kommt. Wann ist also die Stunde des Gerichts? Was geschieht dabei? Und außerdem, vertrauen wir darauf, dass Gott ein gerechter Richter ist? Diese Fragen wollen wir uns heute näher ansehen. Wir wünschen Ihnen, dass dieser Podcast eine Bereicherung für Sie ist. Gute Gedanken.
Willkommen zum gemeinsamen Bibelstudium hier aus Bogenhofen. Wir haben diesmal ein sehr interessantes Thema, ein sehr spannendes Thema, einer der schönsten Prophezeiungen aus der Bibel. Hier in meiner Runde möchte ich kurz vorstellen, wer hier bei mir ist. Es ist die Carmen, der Gerson, der Johannes und der Martin. Ich selber bin der Thomas. Wir wollen am Anfang beten, dass Gott uns hilft, dass wir sein Wort auch gut verstehen können. Allmächtiger Gott, wir sind so dankbar, dass wir uns hier treffen können, dass wir dein Wort haben, dass du uns auch helfen möchtest, dein Wort zu verstehen. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns jetzt führst durch deinen Heiligen Geist, dass wir alles klar erkennen können, was es jetzt mit dieser Stunde des Gerichts auf sich hat. Und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Okay, wenn ihr hört, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, was löst das bei euch aus? Ist das eher Freude? Ist das eher Angst? Ist das eher eine Erwartung? Ist das eher eine Sorge? Wie geht's euch?
Wir haben uns jetzt schon eine Zeit lang damit beschäftigt, von daher wäre die richtige Antwort wahrscheinlich Freude. Aber spontan hätte ich gesagt, Gericht hat trotzdem so einen fahlen Beigeschmack. Es ist einfach so eine Ungewissheit, so ein mulmiges Gefühl für mich.
Eigentlich sollten die Alarmglocken schrillen. Jetzt ist es soweit, jetzt kommt was Wesentliches und Spannendes und da brauchst du vielleicht auch eine Vorbereitung dafür.
Es ist schwer, nicht an Offenbarung 14,7 zu denken, wenn man das hört. Und wenn man das denkt, dann ist das irgendwie so, oh, jetzt geht's um alles. Also irgendwie denke ich jetzt nicht gar nicht so sehr persönlich an mich, sondern ich denke so daran, jetzt erfordert es ganzen Einsatz, denn die Endzeit ist angebrochen.
Ich bin ganz bei dir, Carmen. Eigentlich sollte es was Negatives auslösen, weil der Begriff negativ besetzt ist irgendwie. Aber wenn man sich mit dem Thema biblisch schon befasst hat, dann ist man schon anders geprägt, anders geprimed.
Also doch, so eine gewisse Erwartung, Spannung, Freude auch. Wobei eigentlich Gericht. Dann geht es um die Stunde des Gerichts. Ganz klar Offenbarung 14,7, die Stunde ist gekommen. Wir wollen miteinander studieren, wann ist denn das jetzt? Ja. Liegt es in der Vergangenheit? Liegt es in der Zukunft? Die Stunde ist gekommen. Ich lade euch ein, dass wir mal miteinander heute Daniel studieren. Es geht um Daniel Kapitel 9. Das schauen wir uns dort an. Das brauchen wir so als Hintergrund, um dann zu verstehen, worum es hier in Daniel 8 geht und was das mit dem Gericht zu tun hat. Steigen wir ein in Daniel Kapitel 9 und dort ab Vers 24. Ich bitte dich, Carmen, kannst du uns kurz lesen, diesen Vers, Daniel 9, Vers 24.
70 Wochen sind verhängt über sein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es ist ewig Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden.
Dankeschön. Worum geht's denn hier? Hier werden ja einige Dinge aufgelistet. Worum geht's denn hier?
Theologisch gesprochen um Erlösung. Die Sünde kommt weg und eine ewige Gerechtigkeit kommt. Das könnte Paulus auch so geschrieben haben.
Ja?
Es sind so sechs Aussagen hier, von denen man durchaus glauben kann, dass alle Aussagen auf eine Aktion Gottes hinweisen. Also Gott macht dem Frevel ein Ende, Gott tut Sünde weg, Sünde, Schuld. Also Sünde wegtun, Schuld sühnen, da gebe ich dem Hannes jetzt völlig recht. Das klingt so, wie Jesus Christus kommt und er ist das Schuldopfer. Ja? Dazu passt auch die ewige Gerechtigkeit, die gebracht wird. Dass Gesicht und Weissagung versiegelt oder erfüllt wird und auch das Allerheiligste gesalbt wird oder ein Heiliges gesalbt wird. Ja.
Also können wir schon sagen, es geht ganz klar um den Messias. Der wird angekündigt und wird dann das alles auch machen. Und es wird dann ein Zeitraum auch gegeben. Von 70 Wochen ist hier die Rede. Steht es bei euch allen auch so in der Bibel, 70 Wochen sind, wie war es bei dir, bestimmt oder war ein anderes Wort, glaube ich?
Verhängt.
Verhängt. Habt ihr alle bei euch verhängt?
Bei mir ist bestimmt.
Bestimmt.
Elberfelder sagt auch bestimmt.
Okay.
Aber wir, die wir theologisch denken, wissen, das heißt eigentlich auch abgeschnitten.
Aha.
Das habe ich mir da so am Rand dazu geschrieben.
Okay, abgeschnitten.
Zugeteilt würde ich nehmen.
Zugeteilt?
Ich habe mal das hebräische Wort da untersucht. Das kommt nicht irgendwo anders in der Bibel vor, zumindest nicht in dieser Form, aber es kommt in einer Qumran-Schrift vor.
Okay.
Und dort meint es zugeteilt. Da wird auch über Wochen, geht es auch über Wochen und da gibt es eine zugeteilte Zeit für eine bestimmte Sache.
Okay, danke schön.
Zugeteilt von einem größeren Abschnitt, abgeschnitten. Ne?
Okay, okay. Und kann es sein, dass tatsächlich auch dort nicht steht 70 Wochen, sondern Wochen 70 im Urtext?
Im Hebräischen?
Ja.
Ist durchaus möglich, ja.
Okay.
Aber ob das so rum oder so rum ist, ist ziemlich egal, glaube ich, im Hebräischen.
Ist dann egal? Okay. Okay. Aber nur so als Hinweis, aber es geht hier um etwas, was nicht bestimmt, sondern abgeschnitten ist oder zugeteilt ist.
Mhm.
Okay. Ein Zeit und der Messias wird angekündigt durch alles, was hier steht. Schauen wir weiter, Vers 25.
So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit.
Dankeschön. Worum geht's denn jetzt hier?
Ja, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Das ist so das Thema.
Mhm. Man könnte natürlich auch sagen, es geht um den Gesalbten, ne? Den Messias. Mhm.
Das heißt, wenn davon die Rede ist, dass wieder was aufgebaut wird, ist es zu diesem Zeitpunkt nicht aufgebaut.
Und wir haben auch wieder einen zeitlichen Aspekt in doppelter Weise. Von dieser Zeit an, also Rückbezug auf Vers 24. Mhm. Und dann haben wir nochmal diese Aufteilung in 7 Wochen und 62 Wochen.
Okay.
Und dann nochmal eine Beschreibung der Zeit, die dann stattfindet. Das ist eine kümmerliche Zeit, einfach vom Textbefund her.
Okay, okay. Da kann es uns vielleicht helfen, wenn wir das Ganze ein bisschen jetzt grafisch betrachten. Ich hatte es hier schon ein bisschen aufgezeichnet. Das heißt, wir haben einen Gesamtzeitraum. Ich schreibe das jetzt mal dran hier. Von diesen 70 Wochen, die genannt werden. Okay? Ich nenne es jetzt einfach mal hier, so wie es im Text steht, die 70 Wochen. Und dann wird das noch jetzt 3 geteilt. Das ist jetzt, was der dickste Text uns sagt. In 7 Wochen, richtig, ja? Wie viel haben wir dann? Das waren dann 62?
62.
Ja. Und übrig bleibt dann schließlich, wenn es auf 70 kommen soll, 1 Woche. Uns wird gesagt, das haben wir gerade gelesen in Vers 25, dass es da irgendwo einen Erlass gibt zum Aufbau Jerusalems. Von bis. Bis was? Was soll da passieren von diesem Erlass an? Was wird dann kommen?
Ja, von diesem Erlass an, Jerusalem wird aufgebaut.
Mhm. Bis?
Bis dann, und dann kommt der Vers 27 am Ende.
Nee, Vers 25 noch. Also vom Erlass zum...
Bis auf den Gesalbten, ja, genau.
Bis zu dem Gesalbten. Wer ist mit dem Gesalbten denn jetzt gemeint?
Naja, das ist so eine... Eine Paradigmafrage. Wenn du glaubst, dass Vers 24 alles Gott macht, und wenn du glaubst, dass das nur geschieht, wenn der Messias kommt, das heißt der Gesalbte, dann ist dieser Gesalbte der, der im Neuen Testament Jesus Christus genannt wird, dieser Fürst. Auch derselbe, der in Vers 26 steht, da wird er ausgerottet, und Vers 27, da macht er, das der Gesalbte diesen Bund richtet er auf, stärkt er für eine Woche. Mhm.
Also es ist der Messias vom Aufbau Jerusalems. Also irgendwann gibt es einen Erlass zum Aufbau Jerusalems. Es vergeht eine gewisse Zeit, die uns genannt wird. Diese 7 Wochen und 62 Wochen. Und dann kommt der Messias, der Gesalbte. Okay. Ja, was machen wir da jetzt mit diesen Zeitangaben? Wie gehen wir da jetzt ran? 70 Wochen, 7 Wochen, 62 Wochen. Buchstäblich oder symbolisch?
Es ist ja schön, dass meine Lutherbibel eine Anmerkung macht bei 70 Wochen und sagt, gemeint sind Jahrwochen, jede umfasst 7 Jahre. Also wenn ich das ernst nehme, und das tue ich in dem Fall, weil das auch sehr gut passt, das wäre jetzt das pragmatische Argument, das passt super hervorragend, dann sind es 70 Wochen eben 70 mal 7 Jahre, 490 Jahre.
Okay, das wäre eine Zeit von 490 Jahren. Ich schreibe es mal dran und wir bleiben vielleicht noch so ein bisschen an dem Punkt, um zusammenzutragen, warum macht es wirklich Sinn, hier von Jahren zu sprechen. Ja, also diese 70 Wochen wären dann also, eine Woche hat 7 Tage, 7 mal 70, wären also dann 490 Jahre. Und das würde man dann auf die anderen auch anwenden. Das heißt, hier hätte man dann wie viele Jahre?
7 mal 7 sind 49.
49 Jahre. Hier?
62 mal 7.
434.
Sieht man, wer gut rechnen kann bei uns.
Und am Ende bleiben noch mal 7 Jahre.
Wir studieren.
Hey, die Bibel kann man auch dafür nehmen, ein bisschen Mathe. Okay, das wären also jetzt die Zeiten. Warum macht es Sinn, wirklich hier von Jahren zu sprechen? Also ein Tag quasi für ein Jahr. Das ist das Prinzip, was wir hier anwenden.
Dieses Jahr-Tag-Prinzip, du hast gerade den pragmatischen Punkt schon genannt. Wenn wir jetzt einfach nur 70 Wochen nehmen, ja, dann landen wir irgendwo nirgendwo. Wenn wir mit dem Paradigma, das du auch schon angesprochen hast, hier Jahre annehmen, dann landen wir tatsächlich in der Zeit, in der Jesus geboren wird. Also es passt wie die Faust aufs Auge. Von daher ist es schon sehr sinnvoll aus einer rein pragmatischen Sicht heraus, aus der Ex-Post-Perspektive.
Ich kann das nur unterstreichen. Also das Erste, was du ja genannt hast, ist, das Wort ergeht, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Wir kennen 4 verschiedene Befehle, die stammen alle aus der persischen Zeit. Mhm. Also das heißt, diese Prophezeiung, wenn sie tatsächlich erfüllt wird, startet in der persischen Zeit. Ja, und wenn ich jetzt 70 Wochen nehme, dann wird sie auch in der persischen Zeit enden, wenn es buchstäblich ist. Wenn ich das Jahr-Tag-Prinzip nehme, dann komme ich so in die Zeit, von der wir alle annehmen, da hat Jesus Christus gelebt und gewirkt. Also das ist schon sehr naheliegend, dass das angewärmt werden muss hier.
Okay.
Ich hätte noch ein zweites Argument. Mhm. Wenn wir sagen, diese 70 Wochen sind von einem größeren Abschnitt abgeschnitten, dann ist das offensichtlich Kapitel 8. Und dort steht immer etwas, es geht bis in die Zeit des Endes hinein. Genau. Und die Zeit des Endes, das muss von Daniel aus gewesen gerechnet ja mehr als 2000, 2500 Jahre gewesen sein. Und daher macht es Sinn, mit diesem Schlüssel zu rechnen, weil sonst kommen wir eben aus der persischen Zeit nicht raus.
Also hier für uns auch der Zusammenhang hier im Vergleich mit Daniel 8. Ja, okay.
Gleichzeitig gibt es noch eine Aussage Jesu, die wir kennen, wo er sagt, also wenn ihr seht, wie der Prophet Daniel gesagt hat, die Verwüstung stehen, ne? Und jetzt lesen wir in Daniel 9,27, manche glauben, er bezieht sich auf Daniel 9,27, manche meinen, er bezieht sich auf 11,31, aber das ist an dieser Stelle mal relativ egal. Mhm. Dann sagt er, da tut sich noch was zu seiner Zeit. Mhm. Also da muss diese Prophezeiung bis in seine Zeit reichen.
Okay.
Die Frage stellt sich natürlich jetzt, sehen wir das nur aus dieser Ex-Post-Sicht? Oder kann man das auch ex ante, also von damals schon so sehen? Und interessant ist, dass in der Zeit vor Jesu Geburt, so erst oder zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus, die Messias-Erwartung erwacht oder sich verstärkt in verschiedenen Bereichen im jüdischen Leben. Also hat man damals wohl auch schon damit gerechnet, dass jetzt irgendwas langsam mal passieren müsste. Und natürlich, wo soll man es hernehmen, wenn nicht aus dieser Prophezeiung? Offensichtlich hat man es damals ex ante auch schon so gesehen.
Okay. Und noch ein Punkt. Hannes hat schon die Prophezeiung Daniel 8 erwähnt. Wenn Daniel 7 wirklich ein Teil von Daniel 8 ist, die 70 Wochen von diesen 2300 Abenden und Morgen, dann könnte man schauen, wie man die dort verstehen muss. Und da gibt es recht gute, auch textliche Beweise dafür, dass das tatsächlich eine Zeitspanne ist, die mit dem Tag-Jahr-Prinzip ausgelegt werden muss. Mhm. Weil diese Vision in Daniel 8, nach der hier gefragt wird in Vers 13, ja mindestens zwei Reiche umfasst, Persien und Griechenland.
Okay.
Also das kann nicht nur 2300 buchstäbliche Tage gehen, das müssen mehr sein.
Okay. Dann bleibt man da vielleicht mal kurz dran, bevor wir hier weitergehen. Was hättet ihr denn so für Argumente, dass Daniel 8 und 9 auch zusammengehören? Weil wir reden ja hier davon, dass die 70 Wochen abgeschnitten sind oder zugerechnet werden. Wir reden davon, da gibt es offensichtlich noch eine größere Zeit, die dann in Daniel 8 genannt wird. Aber wie lässt sich denn das denn wirklich jetzt zeigen? Was haben wir denn so für Punkte, dass Daniel 8 und 9 zusammenhängen können?
Ja, wir haben verschiedene Texte in Kapitel 8, die Daniel zeigen, wie unverständlich diese Vision ist. Und das endet in Vers 27 und er wird schwach und krank und macht halt seine Arbeit weiter. Und ich wunderte mich über die Vision, aber niemand war da, der sie mir auslegte. Und dann, wenn wir in Kapitel 9, Vers 22 schauen, kommt der Mann Gabriel und er unterrichtete mich, redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Also haben wir hier irgendwas, was an ein Unverständnis anknüpft und das finden wir kurz zuvor in Kapitel 8. Also liegt es nahe, dass diese Verknüpfung hier besteht.
Okay.
Also ich sehe da verschiedene Parallelen. Kapitel 8 und 9 folgen aufeinander. Die sind also nicht weit voneinander getrennt. Das ist sozusagen der Kontext. Mhm. Dann gibt es immer diese Stichwörter, Vision, Erscheinung bei mir in der Elberfelder Bibel, die auch diese zwei Kapitel miteinander verknüpfen. Mhm. Wenn ich jetzt nur Kapitel 8 hätte, da habe ich keinen Anhaltspunkt für einen Startpunkt oder Endpunkt, jahreszahlenmäßig oder ereignismäßig. Mhm. Ich brauche also Kapitel 9, wo eben da mit Jerusalem argumentiert wird. Da habe ich eben diese Befehle, da kann ich damit argumentieren und irgendwie rechnen. Kapitel 8 würde sonst im Raum stehen, ohne Bezug zu irgendwas anderem. Mhm. Und da hilft mir natürlich dieser Kontext 8, 9, wenn die wirklich zusammengehören, und das glaube ich. Eben Daniel 9 gibt einen Startpunkt und dann offensichtlich für beide Berechnungen. Mhm. Und das hilft natürlich dann auch zu Ergebnissen zu kommen.
Okay. Und dann gibt es noch weitere textliche Hinweise. Du hast ja schon das mit dem Gesicht und der Erscheinung erwähnt. Dann gibt es dieses Verstehen. Das ist auch im Hebräisch so. Am Ende von 27 in Kapitel 8 steht, niemand konnte es mir verständlich machen. Ich glaube, die Elberfelder hat das. Niemand verstand es. Sowas, glaube ich. Ne? Und dieses selbe Wort merkt man dann, das beschäftigt den Daniel in Daniel 9,2. Er wollte verstehen, was es mit der Prophetie von Jeremia auf sich hat, mit der Stadt und so weiter. Und dann kommt der Gabriel, derselbe, der ihm in 8,16 begegnet ist. Und er sagt in 9,21, Gabriel, den ich zuvor im Gesicht, und dann nimmt er dieses Wort Gesicht, was in Daniel 8 die ganze Zeit vorkommt, um die Zeit des Abendopfers, da nimmt er nochmal das Abend ran, was Abend und Morgen ist. Also man hat da so Verknüpfungen und denkt sich, oh Daniel 8, ne? Mhm. Und er kommt und sagt, jetzt bin ich aufgegangen, um dir zum Verständnis, schon wieder dieses Wort verstehen, zu helfen. Also achte auf das andere Wort für Gesicht, Erscheinung, in Vers 9, 23 am Ende, dass du es jetzt verstehst. Klingt fast so wie, Daniel musste einige Jahre warten und auf Spannung da drauf
hier
hoffen,
ist Geduld der Heiligen.
Kommt da noch was. Ne? Und dann kommt der Gabriel und antwortet auf sein Gebet und gleichzeitig genial verknüpft er das, damit er auch noch eine Idee hat, was es mit Daniel 8 zeitlich auf sich hat.
Genau dieser gleiche Gabriel wird dann in der Geburtsgeschichte von Jesus wieder auftauchen. Mhm. Weil so oft kommt er ja in der Bibel nicht vor. Ja. Daniel und dann wieder die Geburtsgeschichte.
Also hier sehen wir wirklich auch ganz viele Hilfen, Parallelen, die uns zeigen, Daniel 8 und 9 gehören zusammen.
Aber das Wichtigste ist wirklich, glaube ich, dieses Wort zugeteilt.
Ja.
Ich kann nur zuteilen, wenn ich da irgendwo schon was habe.
Ein Stück habe.
Ja.
Abgeschnitten und zugeteilt. Also
in Daniel, das sein? Daniel Vers 24, Daniel 9, genau. Mhm. Ich habe bei mir noch hier in Daniel 8, Vers 26, wo er heißt, was du über das Gesicht von den Abend und Morgen gesagt worden ist. Und da heißt es im Hebräischen, dieses Gesicht ist das Marie.
Ja.
Und das andere, was noch gesagt wurde über die Tiere, wird dann alles Chasson genannt. Und dieses Wort Marie taucht dann hauptsächlich in Daniel 9 wieder auf. Und da merken wir, es geht jetzt um eine Erklärung von diesen Abend und Morgen. Da sehen wir auch einen klaren Hinweis dazu. Okay, gut. Bis jetzt wissen wir also, dass die 70 Wochen in drei Abschnitte eingeteilt werden und dass der Anfang ist bei einem Erlass, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Du hast schon erwähnt, da gab es 4 Erlasse. Ja, welcher ist es denn nun? Was kann uns da jetzt helfen, welcher das ist? Weil wenn wir den haben, wenn wir das Ja haben, ja, dann wissen wir alles andere dann. Kann man wunderbar rechnen. Dann wissen wir, wenn der Messias kommt. Und dann wissen wir jetzt aufgrund der Parallele zu Daniel 8, wann die 2300 Abend und Morgen zu Ende ist. Und dann haben wir alles. Den Schlüssel brauchen wir.
Ja, Sie haben es dreimal probiert, aber nicht wirklich weitergetan. Und beim dritten Mal, also da bei Artaxerxes, da ist es dann wirklich vorangegangen.
Okay. Da haben wir zum Glück Esra, der uns diese Geschichte genau erzählt. Ja. Und wir tappen dann nicht wirklich im Dunkeln, sondern da haben wir einen biblischen Hinweis dafür.
Mhm. Habt ihr den Text zufällig?
Esra 7.
Vers?
7.
7. Das 7. Jahr. Das ist so eine schöne Siebenerei. Ja? Das Esra Kapitel 7, Vers 7, das 7. Jahr von diesem König. Und das kann man natürlich dann auch herausfinden. Sagt die Jahreszahl, dass ich sie anschreiben kann.
457, ja.
457.
458 / 457, aber.
Nehmen wir 457?
Aufgrund von ein paar Papyri kann man 457 sortieren.
Okay. Ich schreibe es hier dran, also 400.
Während du das schreibst, die anderen drei Jahreszahlen für die anderen Dekrete liegen so weit entfernt von 457, ich meine, das nächste ist 444.
Okay.
Wenn ich da aber die 94 dazugebe, dann komme ich irgendwo ins Jahr 40. Aha. Und wieder pragmatisch gesagt, es kann nur 457 sein. Und das Spannende ist, dass Esra ja auch dort interessanterweise einen gleichen Wechsel hat, von Hebräisch zu Aramäisch, wie auch wir hier haben. Und so tut das Buch Esra irgendwie anzeigen, hey, denk an Daniel, nur diese beiden Bücher haben diese Wechsel. Am Ende dieses Befehls kommt dann das große Gotteslob. Der einzige Befehl, der mit einem Gotteslob endet, wo Gott gepriesen und gesegnet wird für das, was jetzt da geschieht. Also das sind alles so Hinweise, das ist der Befehl. Artaxerxes, sein Befehl, könnte, also sollte das sein.
Okay, dankeschön. Vielleicht noch eine Frage zum Text. Vers 25, da gibt es ja manchmal unterschiedliche Übersetzungen, also Ich habe hier die Schlachter, da heißt es ja so, ne? So wisse und verstehe vom Erlass und Befehl zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. In anderen Bibeln wird oft gesagt 7 Wochen und dann ist da irgendwie
Punkt
oder so.
Mit einem neuen Satz
62 weiter. Wochen lang wird's aufgebaut. Wie bringen wir das denn jetzt, dass wir tatsächlich sagen, es sind 7 Wochen und 62 Wochen, beziehungsweise diese 49 Jahre und die 434 Jahre bis zum Messias?
Du meinst, warum wir die zusammennehmen?
Genau. So macht es ja die Schlachter hier, während es andere Bibeln anders machen. Das könnte ja jemand auf die Idee kommen und sagen, es sind von dem Erlass 7 Wochen, bis der Messias kommt, also 49 Jahre nur.
Man könnte das so sehen. Also ich glaube, das Hebräische lässt es auf alle Fälle zu, dass man es auch so sieht, wie Elberfeld oder Luther das machen. Von der Struktur, aber von dieser Prophezeiung her sieht es eher so aus, dass jeweils der erste Teil eines Verses über Zeit spricht und über den Fürsten. Und der zweite Teil spricht mehr direkt über die Stadt selber. Mhm. Und wenn ich das sehe in 25, ich sehe es in 27, 26 auch, dass da immer der Fürst am Anfang erwähnt wird und die Zeiten, dann glaube ich, hat man ein strukturelles Argument zu sagen, die Zeitangabe in Vers 25 gehört zum Fürsten dazu. Mhm. Da muss man sich nur noch fragen, warum die seltsame Abtrennung von 7 Wochen oder von 62 Wochen.
Das wäre sonst meine nächste Frage gewesen.
Ich habe da in der Elberfelder zu dieser Frage eine kleine Fußnote. Mhm. Da wird gesagt, in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung und auch in der Vulgata, in der lateinischen Übersetzung, sind tatsächlich die 7 Wochen und die 62 Wochen in einem Satz zusammengefügt. Das heißt, die alten Interpretationen schon in vorchristlicher Zeit, Septuaginta, haben das schon so gesehen, wie auch wir das machen würden, dass wir die 7 und die 62 aufaddieren.
Mhm. Bei mir versucht sich der Übersetzer wohl nicht ganz zu entscheiden, da steht einfach ein Semikolon.
Mhm. Das ist auch die Variante, ja. Genau, ja. Es fällt ja eh auf, so diese Siemer-Reihen, ja. Du hast ja Wochen da, die sind ja schon im Siemer-Rhythmus. 70 mal 7, du hast 7 Wochen hier. Gibt es da irgendeinen Hinweis, warum es gerade diese Siemer-Reihen sind?
Ja, da gibt es einen theologischen Hinweis. Und der liegt darin begründet, dass in Kapitel 9 ja der Daniel über die 70 Jahre nachdenkt, wo Israel im Exil ist. Mhm. Und da denkt er offensichtlich über eine Jeremia-Prophezeiung nach, nennt er ja auch. Die taucht aber auch in 2. Chronik 36 auf, die Prophezeiung. Mhm. Und dort wird sie in Verbindung gebracht mit einem theologischen Konzept, dass das Land Ruhe hat in dieser Zeit. Und da redet man dann von 10 Sabbatjahren. Ein Sabbatjahr geht 7 Jahre, dann kommt ein Sabbatjahr. Also 10 Sabbatjahre Ruhe, damit das Land Sabbate halten kann, so steht es in 2. Chronik 36. Mhm. Und jetzt ist er da also in diesem System der Sabbatjahre drin und jetzt kommen da nicht 70 Jahre, sondern 70 Jahrwochen. Das ist also 70 mal 7 und plötzlich sind wir bei 10 Jubeljahren. Mhm. 7 mal 7 Jahre ist 49 Jahre, ein Jubeljahr, 490 Jahre sind dann nicht 10 Sabbatjahre, 10 Jubeljahre, besser gesagt. Ne? Und ich denke, dass diese 7 Wochen genau das anzeigen sollen. Denn 7 Wochen sind 49 Jahre, wie es da steht. Und das ist die Zeitspanne von einem Jubeljahr, von einem Erlassjahr zum nächsten. Mhm. Und bei diesen Erlassjahren wird ja wiederhergestellt, wie die richtige Ordnung war. Schulden werden erlassen. Da wird sozusagen das gemacht, was hier in 9,24 steht.
Genau.
Und was Jesus als erstes in der Synagoge in Lukas 3 vorliest, nämlich den Text über das Jubeljahr, und das wird jetzt erfüllt werden. Also damit ist klar, Jesus Christus bringt das alles, was da steht.
Ja.
Ich denke, das ist so ein kleiner Hinweis. Achtung, Leute, denkt ein bisschen theologisch. Ja?
Ja.
Habt dieses Jubeljahr-Verständnis dahinter. Gott wird alles wiederherstellen, wie es war. Sünde weg. Und ihr müsst einfach durchhalten, 10 Jubeljahre lang.
Ja, genau.
Also die Zahlen sind ja spannend und ich rechne da auch gerne, aber die theologischen Konzepte, die sind noch spannender dahinter.
Danke, Hannes.
Genau, da geht's dann richtig tief. Okay, gut, dann können wir jetzt ein bisschen rechnen. Ich meine, wo kommen wir denn da jetzt hin? Bis zum Messias? Welches Jahr wird das dann? Wenn wir jetzt 457 vor Christus anfangen, wir gehen quasi jetzt 49 Jahre und die 434 Jahre in die Zukunft, in welchem Jahr sind wir dann?
Ja, 27.
27, okay. 27.
So rein mathematisch haben wir natürlich da eine Schwierigkeit, weil das um 1 nicht stimmt.
Ach, Christus.
Das Jahr 0 gibt es nicht. 0 ist ein Zeitpunkt und daher ist diese Differenz von einem Jahr dann,
die
sich ergibt.
Das stimmt, wenn man jetzt einfach den Taschenrechner nehmen würde und
dann
sagen würde...
geht sich die Rechnung nicht aus.
Ja, minus 700... Also minus 457 und dann plus 49 plus 434, da kommen wir eher in 26. Und da müssen wir aber bedenken, es gibt nur von 1 vor Christus auf 1 nach Christus und nicht noch eine 0 dazwischen.
Genau.
Richtig, ja. Drum ist 27 korrekt. Okay. 27, bis der Messias kommt. Ja, was ist das jetzt? Ist das jetzt seine Geburt?
Naja, es geht ja um den Gesalbten. Der Messias heißt ja der Gesalbte und Christus heißt auch der Gesalbte. Es sind unterschiedliche Sprachen, aber immer die gleiche Bedeutung. Und wenn ich mir jetzt den Beginn seines Wirkens anschaue mit der Taufe, da steht dann tatsächlich im Bibelbericht auch, dass Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. Mhm. Das heißt, hier ist was ganz, ganz Wesentliches und Einschneidendes, das beginnt. Vorher war der unauffällige Sohn von Josef. Mhm. Keine Wunder, vielleicht irgendwo einmal eine kurze Predigt. Aber ab diesem Zeitpunkt der Taufe beginnt das eigentliche Wirken erst. Mhm.
Also es geht um die Taufe Jesu.
Ja.
Okay. Findet man da vielleicht sogar einen Hinweis im Neuen Testament, der uns dieses Jahr bestätigt, 27 nach Christus?
Lukas Kapitel 3.
Ja, okay. Welcher Text da?
Gleich am Anfang.
Gleich am Anfang. Schauen wir uns ganz kurz an, ja, weil das wird uns eine Hilfe sein, wenn das nämlich auch im Neuen Testament tatsächlich bestätigt wird, dieses Jahr. Lukas Kapitel 3, die ersten Verse dort. Magst du lesen, Hannes? Das wäre es Lukas 3, 1 bis 3.
Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem hohen Priester Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias. In der Wüste.
Genau, und dann geht er und beginnt zu taufen und Jesus kommt und wird auch getauft. Das heißt, hier werden uns sehr viele Personen genannt, wo man ja jetzt nachschauen könnte, nachrechnen könnte, wann die gelebt haben und wann also dieses 15. Jahr der Regierung von Kaiser Tiberius wäre. Wobei allerdings meine Bibel hier, es ist die Schlachter, die merkt an, das wäre 29 nach Christus gewesen.
Ja, weil sie mit dem Jahr 14 beginnt, in dem Augustus stirbt und sein Nachfolger bekommt. Und wenn ich da 15 Jahre rechne, komme ich auf 29. Mhm. Falls aber 2 Jahre Co-Regentschaft waren zwischen Augustus und Tiberius, dann wird man ins Jahr 27 kommen. Mhm. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Das ist also durchaus möglich, zumal man noch andere Angaben hier auch hat. Und ich denke, dass das Jahr 27 dann durch Daniel schon verbürgt ist.
Ganz klar, ganz klar. Wobei hier sehe ich, wir sind im 15. Jahr der Regierung von Tiberius, das ist also noch nicht abgeschlossen. Und da einfach zu sagen, 14 plus 15 gleich 29 fertig, würde auch nicht passen. Also da müsste man schon fairerweise sagen, da sind wir erstmal in 28, wenn man das jetzt so rechnen möchte. Und dann sieht man natürlich auch noch, es gab ein gewisses Akzessionsjahr, was als ein Jahr gerechnet wurde, aber kein volles Jahr war. Und da lässt sich das dann auch korrigieren. Ich habe auch extra großen Bibellexikon nachgeschaut, da wird das auch angegeben, dass dieses 15. Jahr der Regierung von Kaiser Tiberius das Jahr 27 bis 28 war. Und dadurch wird es bestätigt. 27 als Jahr der Taufe. Ja, super. Okay, ja.
Ein paar Verse später finden wir noch dann in 23, Jesus ist 30 Jahre alt. Mhm. Vielleicht wirft das dann auch die Frage auf, hä, wir haben doch vor Christus, nach Christus, warum ist Jesus 27, 30?
Ungefähr
30. Genau, und ungefähr, das ist der eine Punkt, er ist ungefähr 30. Und ja, das ist, die Zeitrechnung ist ja auch keine biblische Festlegung in dem Sinne, sondern die entsteht deutlich später. Und dass da dann aus irgendwelchen historischen Gründen Abweichungen entstehen, sollte uns, glaube ich, nicht dazu bringen, hier die Daten auch zu verwerfen, sondern einfach anzuerkennen, da kann man auch in dieser Festlegung des Jahres Null durchaus mal einen Fehler gemacht haben, ändert am biblischen Bericht nichts.
Mhm. Gehen wir zurück zu Daniel. Dort haben wir bis jetzt erst in Kapitel 9, Vers 24 und 25 gelesen und auch schon die Parallelen herausgearbeitet, warum Daniel 9 und 8 zusammenpassen. Und dass das Ganze ja auch mit Daniel 8, Vers 16 zu tun hat. Aber schauen wir uns in Daniel 9 nochmal an, was jetzt hier noch in Vers 26 und 27 steht. Die Prophezeiung ist ja noch nicht fertig. Jetzt haben wir erstmal nur geschaut, dass das Jahr der Taufe also schon hier im Buch Daniel angekündigt wird, was ja an sich schon erstaunlich ist. Ja, Daniel hat ja einige Jahrhunderte davor gelebt und kündigt schon an, wann der Messias kommt und getauft wird. Aber es ist ja noch nicht alles. Da kommt ja noch was. Vers 26. Kannst du uns lesen, Martin?
Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber da kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Jetzt habe ich ein paar Mal gestockt, weil ich da in meiner Bibel Dinge durchgestrichen habe.
Durch andere Begriffe ersetzt.
Es ist so einer dieser Verspassagen im Buch Daniel. In Daniel 8 haben wir Ähnliches, ein bisschen auch in 11, in der viele Bibelübersetzungen nicht den Messias, also Bibelübersetzer nicht den Messias sehen. Und so tun sie dann ein bisschen ändern, was dann den Text komplizierter zu verstehen macht, falls er sich doch auf den Messias bezieht.
Was haben wir denn jetzt alles hier im Text, wo es klar ist, dass es um den Messias geht? Tragen wir es mal zusammen. Also das heißt erstmal nach den 62 Wochen. Also hier wird uns also auch schon ein Hinweis gegeben, dass wir jetzt hier in dieser Zeit sind nach den 62 Wochen. Und es geht wieder um den Gesalbten, der
gleich zu Beginn steht, dass der Gesalbte ausgerottet wird. Das klingt nicht nach einem natürlichen Tod am Ende seines Lebens im Alter. Das klingt nach vorzeitigem Tod. Das klingt nach Hinrichtung.
Dazu kommt dann die Zerstörung der Stadt und des Heiligtums, also die Bedeutung Jerusalems als diese große heilsbringende Stadt, sage ich mal, die entfällt. Mit dem Tod Jesu zerreißt der Vorhang im Tempel. Also auch dieser Tempeldienst oder seine Bedeutung entfällt aus theologisch-christlicher Sicht. Auch hier haben wir wieder einen direkten Bezug zu Jesu Wirken.
Im Vers 27 wird dieser Bund für die vielen erwähnt. Das klingt natürlich sehr ans Abendmahl an. Und ich glaube, dass der Jesus wahrscheinlich in seinen Formulierungen auch auf diesen Text anspricht. Dann haben wir das Abendmahl und dann zur Hälfte der Woche gleich der nächste Gedanke, da wird eben hier dieses Opfer abgeschafft. Und das passt natürlich auch zum Tod Jesu. Also das ist historisch, chronologisch eins nach dem anderen passiert. Und was passiert zum Zeitpunkt des Todes? Wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass dort im Tempel der Vorhang zerreißt. Da passiert also etwas mit diesem jüdischen Kult.
Okay. Das heißt, hier wird jetzt diese letzte Woche, um die es hier geht, nochmal halbiert. Das heißt, in Mitte der Woche passiert es. Mitte der Woche. Das heißt, wir sind jetzt hier 3,5 Jahre später, 27 nach Christus, 3,5 Jahre später. Ich schreibe mal hier dran, 3,5.
Jetzt müsste man noch dazu sagen, wir sind im Herbst des Jahres 27. Wenn ich vom Herbst wegrechne, bin ich dann im Herbst 30 und dann noch ein halbes Jahr, dann bin ich im Frühjahr 31.
Frühjahr 31, ja. Also Herbst war die Taufe, 31. Da, wie heißt es hier? Schlacht- und Speisopfer hören auf. Der Gesalbte wird ausgerottet. Ist klar, worum es geht, ne? Geht es dann hier um die Kreuzigung? Hier wird also schon klar vorausgesagt, wann es passiert. Also, dass es passiert und wann es passiert. Also, was wir hier betrachtet haben, in Daniel Kapitel 9 ist eine Prophezeiung, die sehr erstaunlich ist, wo schon viele Jahrhunderte vorher angekündigt wird, wann kommt der Messias, die Taufe wird angekündigt, seine Kreuzigung wird angekündigt. Aber es ist ja noch nicht zu Ende. Was passiert denn dann jetzt am Ende nach den 70 Wochen? Das sind wir dann im Jahr 34. Muss auch noch kurz jemand erwähnen. Was passiert hier am Ende? Sind wir wieder im Herbst?
Da sind wir in Apostelgeschichte 7 dann, mit der Steinigung Stephanus, wo Israel dieses Angebot, dieses Gnadenangebot im Prinzip endgültig ablehnt, als Volk Gottes, als dieses besondere Volk, woraufhin dann dieser Schwenk auch in der Apostelgeschichte sichtbar ist, weg von der Fokussierung auf Israel hin zur Heidenmission, die dann in Kapitel 8 auch schon eröffnet wird.
Im Vers 24 am Beginn dieser Prophezeiung steht ja, das ist für dein Volk bestimmt oder abgeschnitten. Und tatsächlich mit dem Tod Stephanus, das ist Kapitel 7 in der Apostelgeschichte, dann kommt Kapitel 8, da geht dann Philippus da ins Samarienland, das ist also halb heidnisch, und dann kommt der Äthiopier, und dann kommt die Bekehrung von Paulus und der Cornelius. Also der Fokus wendet sich weg vom alten Volk Israel hin zu den Heiden.
Den Heiden. Danke. Also wir haben jetzt ganz viele Gründe zusammengetragen, dass also dieser Beginn, diese 457 vor Christus wirklich stimmen, und es geht sich auch aus mit dieser ganzen Geschichte, die mit Jesu Taufe und seinem Wirken und dem Tod und das, was später kommt, auch zusammenhängt. Und nehmen jetzt Daniel 8, Vers 14, die 2300 Abend und Morgen, dann ist klar, dann kommen wir hier ganz sicher in das Jahr 1844.
Und interessanterweise auch dort wieder in den Herbst, zum 22.
Das ist dann
Oktober.
Wieder im Herbst, der 22. Oktober. Okay, es geht um die Stunde seines Gerichts. Von uns aus liegt das ja nun schon lange in der Vergangenheit. Das heißt, in der Vergangenheit hat die Stunde des Gerichts begonnen. Was bedeutet das für euch, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit in der Stunde des Gerichts sind?
Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Wiederkunft stattfindet. Es wäre nach der dreifachen Engelsbotschaft die Fortsetzung, diese Ernte, diese doppelte Ernte. Das ist die Wiederkunft schlussendlich.
Okay. Das bedeutet auch, dass das Gericht natürlich vor der Wiederkunft beginnt. Wir leben ja auch noch vor der Wiederkunft. Und das bringt mich nochmal zurück zur Offenbarung 14, was ja unser Ausgangspunkt eigentlich ist. In der Offenbarung habe ich ja ein bisschen Daniel 7 verklausuliert. Da beginnt ja in Kapitel 13 am Anfang mit den ganzen Tieren und mit dem Tier, das da so aussieht wie ein kleines Horn und die Dinge tut. Ja, also das ist ja Daniel 7, die ersten 8 Verse. Und dann wartet man eigentlich auf, wie geht's weiter mit Vers 9, ne? Der Alte an Tagen kommt und das Gericht setzt sich und der Menschensohn kommt. Und dann muss ich warten bis zu Kapitel 14, Vers 7, wo dann dieses Wörtchen Gericht erwähnt wird. Mhm. Und wenn ich jetzt in Daniel 7 Terminologie denke, dann weiß ich, ich bin jetzt angelangt bei Daniel 7, Vers 9 und 10. Das Gericht setzte sich, Bücher werden aufgetan. Das heißt, wir haben hier in Offenbarung 14 die zweite, zumindest apokalyptische, der zweite apokalyptische Hinweis darauf, dass es jetzt um ein Gericht geht, um eine Entscheidungszeit bis zum Ende hin. Darin leben wir jetzt.
Interessanterweise im Griechischen gibt es ja da unterschiedliche Ausdrücke, die mehr oder weniger deckungsgleich sind. In Kapitel 14,7 steht Krisis, das ist so der Prozess des Gerichthalten. Und dann gibt es das andere Wort, Krima, das ist dann das, was dabei herauskommt, die Urteilsverkündigung oder Vollstreckung. Hier sind wir noch im Prozess, wo das noch am Laufen ist. Und für mich ist das auch eine Frage der Logik. Wenn Jesus wiederkommt, muss er entschieden sein, wer zu den Guten und wer zu den Bösen gehört. Das muss ja schon vorher dann sozusagen festgelegt sein. Das heißt, es muss schon vor der Wiederkunft eben diese Prüfungs- und Gerichtsphase, wie wir das nennen, vor Wiederkunftsgericht oder Untersuchungsgericht stattfinden.
Und es zeigt mir auch, da passiert irgendwas. Gott ist nicht einfach untätig. Auch für die Frage, warum dauert vieles so lange? Gott ist nicht untätig. Da passiert was. Das hat auch seine Gründe in bestimmten Prozessen, die ihr gerade schon dargelegt habt. Es ist nicht einfach nur, dass Gott zusieht und wartet und Däumchen dreht, sondern aktiv ist.
Ich denke da auch an Offenbarung Kapitel 6, wo da so symbolisch diese Seelen unter dem Altar die Frage stellen, wie lange dauert das, bis wann? Das erinnert an Daniel 8, 14 auch wieder. Ja, wie lang dauert es, bis du richtest und regst? Richtest und regst. Wie lang dauert es, bis wir zu unserem Recht kommen, bis endlich dieses Gericht stattfindet? Und dann kommt Kapitel 14. Und dann kommt auch noch Kapitel 20. Aber ich glaube, es geht schon im Kapitel 14 los.
Genau. Ist wirklich ein spannendes Thema. Und ich sehe, die Zeit ist abgelaufen. Dadurch müssen wir einen Punkt machen an der Stelle oder vielleicht auch ein Komma. Und für all die, die zugeschaut haben oder auch zugehört haben, vielleicht habt auch ihr selber Fragen oder auch Anmerkungen zu dem, was ihr jetzt hier gehört habt. Gerade auch zu dieser Frage wegen 1844 und der Stunde des Gerichts. Wie geht's euch damit, wenn ihr hört, dass wir jetzt in dieser Zeit des Gerichts leben, dieses Vorwiederkunftsuntersuchungsgericht, wie wir das auch nennen? Schreibt es in die Kommentare. Wir werden es uns anschauen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Jetzt wollen wir miteinander beten. Und Carmen, danke ich dir.
Lieber Heiland, ich möchte danken, dass du in deiner Vorhersehung und in deiner Weisheit all das uns wissen hast lassen, dass wir dieses prophetische Wort haben, das uns hilft, zu verstehen, wo wir uns gerade befinden und das uns Halt gibt und das uns Hoffnung gibt. Herr, hilf du, dass wir dieses Gericht wahrnehmen, dass wir uns zu dir kehren, dass wir das ernst nehmen und dass es uns mit Freude erfüllt, weil es zeigt, dass du nahe bist und dass du uns zu dir holen möchtest. Dass das Versprechungen sind, die sich Stück für Stück erfüllt haben und dass wir uns sicher sein dürfen, dass du kommst und uns zu dir holst. Danke für deine Liebe, die das alles ermöglicht hat, dass du für uns eingetreten bist und dass du uns zu dir ziehst. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.